ARD. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Jedes Jahr im Februar findet der Safer Internet Day statt, so auch in dieser Woche ein weltweiter Aktionstag, der sich für ein sicheres und besseres Miteinander im digitalen Raum einsetzt, insbesondere für Kinder und Jugendliche, die sich auch gerne mit KI-gestützten Chatbots unterhalten, so als wären sie Freunde.
Oh, I see. Well, I suppose I could do that. I don't have much going on in my life right now, so I could use a friend.
Ein digitaler Freund sozusagen. Warum das nicht ungefährlich ist, das erfahren Sie gleich bei uns im Medienmagazin. In diesem Jahr steht der Safer Internet Day unter dem Motto KI and Me in künstlicher Beziehung. Und zu diesem Anlass hat Jugendschutznet eine aktuelle Studie veröffentlicht. Darin geht es um sogenannte Charakterbots oder auch AI-Companions, mit denen Nutzerinnen und Nutzer chatten, flirten oder ganze Rollenspiele entwickeln können. Es geht eben um künstliche Beziehungen und welche Risiken für Kinder und Jugendliche hier entstehen. Untersucht wurden unter anderem die Dienste Character AI, Talkie und FlowGPT. Das Ergebnis: unzureichende Schutzmechanismen können dazu führen, dass Minderjährige mit sexualisierten Inhalten in Kontakt kommen. Was bedeutet das für den Jugendmedienschutz und wie nah darf KI eigentlich kommen? Das bespreche ich jetzt mit Ann-Kathrin Lück, stellvertretende Leitung im Bereich sexualisierte Gewalt bei Jugendschutznet. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Also insbesondere Jugendliche wenden sich ja an die sogenannten Charakterbots. In einer Umfrage unter US-amerikanischen Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren, da haben 72% angegeben, bereits einen Charakterbot genutzt zu haben. Also mehr als die Hälfte der Befragten nutzt solche Bots sogar sehr regelmäßig. Wofür genau nutzen denn Jugendliche diese AI-Companions?
Also es ist eigentlich ganz unterschiedlich. An erster Stelle könnte man nennen, dass Jugendliche einfach ganz grundsätzlich neugierig sind, dass sie sich mit den neuesten technischen Entwicklungen auch auseinandersetzen wollen natürlich, dass sie ein Interesse dran haben. Und die Charakterbots dienen natürlich auch einfach der Unterhaltung. Man könnte sagen, dass man inzwischen mit solchen Charakterbots mit sozusagen Stars chatten kann, die dann natürlich nicht echt sind, aber die Charakterbots mimen, als wären sie Stars. Man kann mit diesen Bots ganz gut eintauchen in andere Welten und man hat natürlich auch Ansprechpartner für emotionale oder auch intime Themen, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt mit seinen Eltern oder mit FreundInnen besprechen will oder erstmal sich rantasten will, ob das Themen sind, über die man irgendwie vielleicht auch mit, ich sag mal, echten Menschen sprechen will. Gerade wenn man vielleicht sonst nicht so viele Freundinnen hat oder einfach etwas zögerlich ist mit solchen emotionalen Themen, dann kann das eine Möglichkeit sein, dass man sich da erstmal rantastet oder da eben auch Unterstützung und Halt finden kann in solchen Charakterbots. Es gibt für Deutschland noch keine Studie, die ganz genau auf die Charakterbots abzielt, aber wir haben in Deutschland die GYM-Studie, wo auch die Nutzung von KI-Bots thematisiert wird, wo wir auch sehen, dass auch hier die Nutzung unter Kindern und Jugendlichen steigt.
Also man könnte so ein bisschen sagen, die Charakterbots sind vielleicht die Bravo, die wir früher gelesen haben, um auch eben Fragen auf oder die Antworten auf Fragen zu bekommen, die man sich vielleicht sonst nicht so getraut hat zu stellen. Und eigentlich ist das ja auch eine gute Sache, ne? Dass es die Möglichkeit gibt, vielleicht Sachen loszuwerden, Probleme zu besprechen, die man sich sonst nicht traut, so anzusprechen. Dann könnte ja auch so ein KI-Chatbot eine gute Lösung sein. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch von Fällen, in denen Chatbots also mit schweren psychischen Folgen in Verbindung gebracht wurden. Was genau steckt dahinter?
Genau, es gibt natürlich diese Seite, die als Entlastung und auch Unterstützung stehen kann. Aber natürlich gibt es bei solchen Bots bzw. bei KI-Anwendungen auch Risiken. Was ich in erster Linie auch einfach selbst gemerkt habe, ist diese unglaubliche Sogwirkung, die diese Bots entwickeln bzw. die man selbst verspürt. In der Recherche, die wir gemacht haben, habe ich auch recherchiert und habe gemerkt, dass ich immer weiter schreiben wollte, weil immer wieder eine neue Antwort kommt und diese Antwort natürlich auch irgendwo das sind, was ich als Nutzerin vielleicht hören möchte. Die Bots sind oft so trainiert, dass sie unterstützend sind, dass sie vielleicht auch genau das sagen, was ich hören will. Und sie sind natürlich immer verfügbar. Es ist nicht so, wie wenn ich in eine menschliche Interaktion gehe und jemand schläft nachts 8 Stunden, sondern ich kann jederzeit rund um die Uhr mit den Bots chatten, wenn ich das möchte. Ich selbst lege die Themen fest und ich kann quasi sagen, was ich möchte und ich kann in einer gewissen Weise auch steuern, was ich hören will. Tatsächlich ist es auch so, dass die Empfindung zwischen KI und einem echten Menschen verschwimmen kann. Was wir selbst bei Jugendschutz.net auch feststellen konnten, ist, dass die KI sich teilweise selbst auch als echter Mensch ausgibt. Und dann gerade, wenn ich diese Sogwirkung noch mitdenke, ich gar nicht mehr ganz genau sagen kann, handelt es sich jetzt hier um eine KI und wie grenze ich die ab oder handelt es sich vielleicht echt um eine reale Person?
Und warum ist das jetzt als kritisch zu betrachten? Man könnte ja auch sagen, ist ja egal. Hauptsache, die Person hat jetzt jemanden zum Reden. Ob das nun eben Mensch oder Maschine ist, spielt vielleicht keine Rolle.
Ja, wenn ich als jugendliche Person ganz alleine damit gelassen werde, dann ist natürlich diese Grenzsetzung eine sehr relevante Frage beziehungsweise eine sehr relevante Sache. Ich kann mir vielleicht diese Grenze gar nicht mehr setzen und kommuniziere dann nur noch mit KI. Ich vernachlässige vielleicht soziale Kontakte. Ich vernachlässige vielleicht auch die Art von Interaktion, wie sie menschlich ist. Genau, gerade auch wenn ich in der Entwicklung bin und mit sexualisierten Unsicherheiten oder generell sexuellen Themen mich auseinandersetze, dann habe ich natürlich auch Fragen im Kopf, die ich austesten will. Und wenn ich dann mit solchen Fragen in die Unterhaltung mit Charakterbots reingehe, dann kann das natürlich auch eine Form annehmen, die ich vielleicht gar nicht so erwarte, mit der ich dann konfrontiert werde. Das sind Sachen, die wir auch in der Recherche feststellen konnten, dass man sehr schnell eben mit sexualisierten Inhalten konfrontiert werden kann. Und das sind natürlich Inhalte, die mir als in dem Fall dann jugendliche Person schnell zu viel werden können, beziehungsweise ich kann sie nicht einordnen.
Wie kann man das Problem denn jetzt adressieren, weil das eben Jugendliche sich im Internet rumtreiben und dort eben auch auf diese Art von Bots stoßen und sie ausprobieren wollen, das ist ja vielleicht gar nicht so leicht zu unterbinden. Was machen wir jetzt damit?
Genau, es ist wichtig, dass wir immer Teilhabe und Sicherheit im Internet gleichzeitig denken und nicht nur den Fokus auf das eine oder das andere legen. In erster Linie ist es für uns als Jugendmedienschutzinstitution wichtig, überhaupt auf die Problemstellen aufmerksam zu machen und auf Lücken hinzuweisen. Genau, wichtig ist einfach auch, dass wir solche Entwicklungen, wie jetzt in dem Fall die Charakterbots, in der Medienerziehung mitdenken, dass wir die Möglichkeiten unter die Lupe nehmen, aber auch die Folgen und die Risiken. Und dass wir bei gerade solchen aktuellen Themen natürlich auch nicht die Augen verschließen und sie als sozusagen nur ein Trend abtun, sondern uns auch als erwachsene, erziehungsberechtigte Personen oder Personen im pädagogischen Feld damit auseinandersetzen, die Bots vielleicht selbst mal testen, um auch zu wissen, mit was setzen sich denn die Kinder und Jugendlichen auseinander. Und gerade auch zu wissen, wo ich mir Informationen einholen kann, nämlich bei Fachstellen. Sie haben schon den Safer Internet Day angesprochen, da hat auch ClickSafe jetzt tolle Materialien zu rausgebracht oder eben in unserem Report. Und wichtig ist natürlich auch die Verantwortlichkeit bei den Diensten. Was wir im Report bzw. bei der Recherche feststellen konnten, ist, dass einfach die Vorsorgemaßnahmen nicht ausreichend sind. Gerade ein Meldesystem, wenn ich mit Inhalten konfrontiert werde, die ich nicht in Ordnung finde oder die ich melden möchte, muss funktionieren. Und zudem müssen wir auch auf die rechtlichen Lücken hinweisen. Das Thema ist einfach noch relativ neu und es gibt rechtlich noch einige Unsicherheiten, einfach dadurch, dass es ein dynamisches Zusammenspiel ist aus Modell, aus den Trainingsdaten und den NutzerInneneingaben. Und da muss noch geschaut werden, wie eindeutig geklärt werden kann, wie die rechtliche Lage ist.
Das war Ann-Kathrin Lück von Jugendschutz.net über AI Companions und was wir beachten müssen, wenn Kinder und Jugendliche mit ihnen in Kontakt kommen. Vielen Dank.
Dankeschön.
Eine Welt ohne Podcasts ist möglich, aber sinnlos. Und genau deswegen wollen wir Ihnen hier im Medienmagazin immer mal wieder die aktuell beliebtesten Podcasts vorstellen.
Radio 1 Medienmagazin. Podcast Charts.
Und heute werfen wir einen Blick in die Podcast-Charts der ARD Audiothek. Platz 10, der Podcast Schlechte Gesellschaft, ARD Polit und Psychokrimis, mit einer Folge über eine junge Journalistin, die einer rechtsextremen Gruppe auf die Spur kommt, die einen Anschlag plant. Platz 9, 11 km, der Tagesschau-Podcast mit der Folge Spionen für Putin, der Fall Ilona W. Investigativjournalist Florian Flade erzählt die Geschichte einer Spionin, die jahrelang für Russland spioniert haben soll, mitten in Berlin und bis hinein ins Bundesverteidigungsministerium. Auf Platz 8 ist der Podcast Auf der Spur, ARD-Ermittler-Krimis, mit einer Episode über einen Klassiker, Kommissar Maigret und die Groschenschenke, Tod in Paris. Platz 7, Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste von SWR3. In jeder Folge geht es um einen wahren Fall, der die Tür zu einem Geheimdienst ein Stück weit öffnet. Aktuell in den Charts, der Sektenjäger und die Falle in der Schweiz. Platz 6. Große Geschichten, ARD-Literaturhörspiele über Umberto Eco, Baudolino, über die Geburt der Legende aus dem Geist der Lüge, nach Ecos meisterhaftem Schelmenroman. Auf Platz 5 finden Sie Popkultur und Politik. Im Podcast Amerika, wir müssen reden von NDR Info geht's um Bad Bunnys Liebesbotschaft beim Super Bowl. Platz 4, ARD Crime Time, der True Crime Podcast mit der Eiskellerfall. Eine aufwendige journalistische Recherche über den Fall der Studentin Hannah W., die nach einem Besuch in der Diskothek Eiskeller tot in einem Wildbach gefunden wird. Platz 3. Hier steht der ARD-Radio-Tatort mit der Folge Der Hakenmann. Ein Öko-Thriller mit Lisa Wagner und Janina Fautz. Und auch auf Platz 2 Crime mit dem ARD-Podcast Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka über Agatha Christies Poirot, Tod im dritten Stock. Ein Hörspiel, das auf der vielleicht besten Kurzgeschichte von Agatha Christie aus dem Jahr 1929 beruht. Und Platz 1, der ARD-Podcast Kalk und Welk. Mit ihrer aktuellen Folge Kalk und Welk haben sich nicht genug eingecremt. Die beiden Boomer kommen nämlich gut gebräunt aus der Winterpause zurück und wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. So viel war im Januar los, also spekulieren die Ollis darüber, wie die Zukunft von Wetten, dass unter den Kaulitz-Brüdern aussehen könnte und feiern außerdem 50 Jahre Muppet Show und würdigen auch noch ein paar alte Wichser-Kollegen. Und auch diese Folge kommt natürlich nicht ohne die jüngsten Entgleisungen des US-Präsidenten aus. Viel Spaß beim Hören.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Es ist nicht die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, sondern es ist eigentlich die Suche nach unendlich vielen Nadeln. Man weiß gar nicht, wie viele in unendlich vielen Heuhaufen. Aber es gibt einfach so viel da drin, dass man überhaupt nicht weiß, was man noch finden könnte und was man im Zweifel vielleicht auch noch nicht gefunden hat.
Wir beschäftigen uns gleich mit den Epstein-Files. Wie recherchiert man in dieser Masse an Daten? Und was für Gerüchte entstehen, wenn die Datenlage so unklar ist, wie im Fall Epstein? Das hier gleich im Medienmagazin. Jeffrey Epstein war ein US-Investmentbanker und verurteilter Sexualstraftäter. 2019 wurde er erneut angeklagt, über Jahre einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger betrieben zu haben. Zu einem öffentlichen Hauptverfahren mit Beweisaufnahme kam es jedoch vor seinem Tod im August 2019 nicht. Die nun freigegebenen Akten sollen zur Aufklärung beitragen. Der Druck war groß, weil Epsteins Netzwerk bis in die Politik und auch die große Prominenz reichte und seit seinem Tod massive Spekulationen und auch Verschwörungserzählungen kursierten. Doch von einer großen Transparenzoffensive kann kaum die Rede sein, denn statt klarer Antworten gibt es nun eine kaum überschaubare Flut aus Millionen Seiten an Dokumenten, E-Mails und Fotos, und Fake News haben Hochkonjunktur.
Der Faktenfinder Faktencheck mit Pascal Sigelko.
Und genau in dieses Thema wollen wir jetzt also ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wieder mit Pascal. Hallo, schön, dass du da bist.
Moin, hi.
Die Epstein-Files, die sind so umfangreich, dass es für einen Laien kaum zu prüfen ist und selbst also für Leute, die sich professionell damit auseinandersetzen, eben auch schwer ist zu unterscheiden, was ist eigentlich richtig, was ist falsch an den Gerüchten, die dazu im Netz kursieren. Auch Angela Merkel zum Beispiel wird in diesen Files erwähnt. Wie ist das einzuordnen?
Ja, also was wir hier natürlich haben, ähnlich wie damals bei den sogenannten RKI-Files, die ja auch öffentlicht wurden in Deutschland, dass wir einen Datensatz haben, der halt nicht nur Journalistinnen und Journalisten vorliegt, sondern der sozusagen der Allgemeinheit vorliegt. Und jeder kann da zum Beispiel nach Schlagwörtern suchen und gezielt diese Daten halt auch aufrufen. Und das sorgt auch dafür, dass es zwar auf der einen Seite vielleicht mehr Transparenz gibt, aber eben auch deutlich mehr Verwirrung, weil man zum Beispiel, wenn man nach Schlagwörtern sucht, oft Menschen findet, die zwar erwähnt werden in diesen Files, aber das heißt, weiß halt nicht automatisch, dass sie auch wirklich in den Machenschaften von Epstein in irgendeiner Form involviert waren. Jetzt mit dem Beispiel von Angela Merkel zum Beispiel. Sie wird mehr als 300 Mal erwähnt in den Files, wenn man sie sucht, aber meistens halt nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Nachrichten-Newslettern. Das heißt, es werden einfach Nachrichten zitiert, wo sie halt drin vorkommt, weil sie natürlich eine wichtige Person ist. Und wo sie auch noch sehr viel vorkommt, ist einfach, dass über sie gesprochen wird. Zum Beispiel in einer E-Mail von Epstein und Bannon, dem ehemaligen Trump-Berater, die sich relativ abfällig über Merkel äußern. Das heißt, nur weil sie darin vorkommt, heißt es halt überhaupt nicht, dass sie in irgendeiner Form wirklich involviert war in diesen Machenschaften. Und das ist etwas, was viele da draußen dann nicht unbedingt so verstehen, sondern sie denken, ah, wenn sie da drin vorkommt, muss sie auch in irgendeiner Form involviert sein. Und das wird dann halt gegen sie ausgelegt. Es gibt auch noch ein Beispiel zum Beispiel von Stefanie zu Gutenberg, die Ex-Frau von Karl Theodor zu Gutenberg. Auch sie tauchte zum Beispiel in den Files auf einer Liste. Und es wurde dazu die Falschbehauptung verbreitet, dass sie halt zwei Kreditkarten von Epstein besessen hätte. Und auch das ist halt völlig falsch, weil dieses Dokument eigentlich nur gezeigt hat, dass sie halt Kundin bei derselben Bank war, wo Epstein eben auch ein Konto hatte. Und das ist dann natürlich deutlich rufschädigend, wenn solche Falschbehauptungen auf einmal viral gehen.
Also falsche Behauptungen sind das eine, aber es gibt auch tatsächlich gänzlich gefälschte Inhalte, die im Zusammenhang mit den Epstein-Files kursieren. Was ist dir da in diesem Zusammenhang begegnet?
Ja, also es gibt wirklich sehr viele KI-generierte Inhalte, vor allem Bilder oder auch Videos. Vor allem dann halt im Zusammenhang von prominenten Menschen, die halt auf Bildern gemeinsam zum Beispiel mit Epstein abgebildet werden, um halt irgendwie zu suggerieren, dass diese Prominenten halt in die Machenschaften mit involviert waren. Ein Beispiel, was zum Beispiel sehr große Reichweite bekommen hat, ist ein KI-erzeugtes Bild, das zeigt Donald Trump zusammen mit Epstein und mehreren Kindern. Im Hintergrund ist ein Bett zu sehen, also sieht ein bisschen aus wie so ein Hotelzimmer. Und da soll natürlich ganz klar suggeriert werden, dass Trump zusammen mit Epstein und diesen Kindern sich an diesen Kindern vergangen hat. Und das ist natürlich dann etwas, was fatal ist, wenn sowas geglaubt wird. Aber es trifft natürlich auf relativ fruchtbaren Boden, weil man natürlich weiß, Trump kommt in diesen Epstein-Files vor. Es gibt Bilder zumindest von Trump und Epstein. Das heißt, die KI-Prompts, die man machen kann, sind relativ gut. Das heißt, man kann natürlich diese echten Bilder sozusagen nehmen und der KI sagen, erzeug mir mal ein ähnliches Bild und zeig mir da aber dann halt eben Trump Epstein mit mehreren Kindern zusammen. Und deswegen ist das natürlich besonders glaubwürdig. Es gibt auch noch ein Beispiel, zum Beispiel, das soll den jungen Zelensky, also den Präsidenten der Ukraine, mit Epstein zusammen zeigen. Auch das ist ein Fake. Da soll natürlich auch, das wurde vor allem von pro-russischen Akteuren verbreitet, so ein bisschen der Zusammenhang zwischen Epstein und Zelensky dann suggeriert werden. Und was wir auch noch sehen, ist halt auch ganz viele gefälschte Mails und Chatverläufe zum Beispiel, auch meistens mit der Intention, bestimmte Prominente fälschlicherweise zu B oder halt zu entlasten. Manchmal wird behauptet zum Beispiel, dass Elon Musk als einziger Prominenter die Avancen von Epstein abgelehnt hätte, was so aus den Files aber nicht hervorgeht. Andere wiederum belasten ihn mit falschen Mails, was auch nicht richtig ist.
Ich hatte es ja schon eingangs gesagt, es gab auch schon, bevor jetzt diese große Masse an Files veröffentlicht worden ist, Verschwörungserzählungen zu diesem Fall Epstein. Und eine davon ist eben auch, dass er sich gar nicht in seiner Zelle erhängt haben soll, sondern dass er tatsächlich noch lebt. Auch dieses Gerücht kocht gerade wieder im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Akten hoch. Warum ist das so und was ist da dran?
Ja, es kursieren halt sogar KI-generierte Inhalte, die ihnen angeblich jetzt zeigen sollen, wie er durch die Straßen von New York oder so läuft. Die sind falsch, also so viel kann man auf jeden Fall sagen. Das Problem ist einfach, dass es natürlich eine sehr, sehr schwierige Gemengelage momentan ist, ne? Also auf der einen Seite wissen wir, dass es sich halt bei Epstein um ein wirklich großes Netzwerk gehandelt hat und bei denen es halt auch wirklich abscheuliche Verbrechen gegeben hat und dass auch viele Mächtige aus der Politik und anderen Bereichen da wirklich involviert waren. Und auf der anderen Seite muss man aber halt auch trotzdem differenzieren und darf halt auch nicht den Fehler machen, jetzt pauschale Behauptungen aufzustellen, zum Beispiel irgendwie von der Verschwörung der gesamten westlichen Elite zu sprechen oder ähnliches. Und ich glaube, genau in diesen Graubereich fällt dann halt auch diese Behauptung zum Beispiel über Epsteins Tod, weil es gibt wirklich Ungereimtheiten, aber eben halt auch keine wirklich überzeugenden Beweise, die dafür sprechen, dass jemand anders ihn jetzt vielleicht getötet hat. Und wir bewegen uns da einfach sehr im Bereich der Spekulation und man muss halt das quasi aushalten, dass es da momentan noch so eine Unsicherheit gibt. Und oft werden halt dann einfach nur Indizien aufgeführt, die zum Beispiel für eine Verschwörung sprechen, aber halt nicht die, die dagegen sprechen. Mhm. Und wir müssen halt aber mit beiden leben und beides halt sozusagen klarstellen. Und ich glaube, gerade das ist die Aufgabe von uns Journalisten, da halt zu zeigen, offen an so ein Thema ranzugehen, aber auch deutlich zu machen, was wir halt wissen und was wir eben nicht wissen, damit halt nicht auch falsche Verschwörungserzählungen sich dann sozusagen selbstständig machen.
Das war Pascal Sigelko über die Falschnachrichten, die aktuell im Zusammenhang mit den Epstein-Akten im Internet kursieren. Wir bleiben gleich noch weiter bei dem Thema und schauen auf die Akten selbst. Wie gehen Journalistinnen und Journalisten jetzt mit den Daten um?
Wir sprechen immer noch über die Epstein-Akten, die Ende Januar veröffentlicht worden sind. Medien und Öffentlichkeit erhoffen sich Klarheit in dem Fall und bekamen aber stattdessen eine Menge an Daten, die kaum zu bewältigen waren. Wie gehen Journalistinnen und Journalisten jetzt damit um? Darüber spreche ich jetzt mit Vivien Götz, Redakteurin für Politik und Datenjournalismus bei der Süddeutschen Zeitung. Hallo Frau Götz.
Hallo Frau Sickert.
Sie arbeiten sich derzeit durch die vielen, vielen Files. Wie recherchiert man denn in so einer Masse an Daten?
Das ist tatsächlich nicht so einfach. Es gibt ja auf der einen Seite die Stichwortsuche auf der Website des US-Justizministeriums, wo man erstmal nach Namen suchen kann, nach Begriffen. Da kommen dann auch Ergebnisse. Das Problem an dieser Suche ist, man durchsucht nur den maschinenlesbaren Text, also nur den Teil der Daten, der quasi von Computern geschrieben wurde. Alles andere, und davon gibt es sehr viel, Fotos, Videos etc., das fällt dabei alles hinten runter. Will man dieses ganze Konvolut durchsuchen, und das sind tatsächlich hunderte Gigabyte an Daten, dann muss man das einerseits herunterladen und andererseits muss man das in eine strukturierte Form bringen, die durchsuchbar ist. Um mit solchen Daten zu arbeiten, bei der SZ, da arbeiten Datenjournalisten, Investigativjournalisten und Informatiker zusammen. Im Zeitalter von KI ist das auch alles etwas leichter inzwischen, aber KI ist tatsächlich nicht die Wunderwaffe, die man jetzt auf diesen Datenberg draufwerfen kann. Man muss dafür auch erstmal die technische Infrastruktur schaffen, dass KI-Modelle auf diesen, sag ich mal, großen Haufen an Material auch sinnvoll zugreifen können. Und auch dann ist KI nicht der magische Knopf, wo ich einmal drauf drücke und zack, sind hunderte Gigabyte unstrukturierter Daten ausgewertet, sondern man muss sich da wirklich ein Stück weit durchkämpfen und immer wieder gucken, nach was suche ich jetzt eigentlich, weil das alles wirklich nicht so trivial ist tatsächlich.
Das heißt, Sie gehen eigentlich auch schon mit einer Hypothese rein. Sie haben schon eine Ahnung, wonach Sie suchen, oder gibt es auch sowas wie Zufallsfunde?
Ich würde sagen, es gibt beides. Einfach, das liegt an der Natur der Daten, weil die Menge so groß ist und weil man ja davor auch gar nicht so richtig weiß, was einen da erwartet. Also natürlich hat man Namen im Kopf, die mit hoher Wahrscheinlichkeit da auftauchen werden. Nach denen wurde ja auch zuerst gesucht. Die sind dann ja auch sehr schnell in den Medien aufgetaucht. Aber man weiß ja nicht so richtig, was da alles sonst noch drin sein könnte. Und das ist auch so ein bisschen das große Problem. Es ist nicht die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, sondern es ist eigentlich die Suche nach unendlich vielen Nadeln. Man weiß gar nicht, wie viele in unendlich vielen Heuhaufen. Das heißt, natürlich muss man sich auf gewisse Hypothesen konzentrieren. Aber es gibt einfach so viel da drin, dass man überhaupt nicht weiß, was man noch finden könnte und was man im Zweifel vielleicht auch noch nicht gefunden hat.
Nun liest man ja in den Medien häufig, dass es auch gar nicht so einfach ist, diese vielen Informationen, die es dort eben gibt, zu verifizieren. Woran liegt das?
Ich würde sagen, das liegt in erster Linie am fehlenden Kontext. Also man ist mit dieser Menge an Daten konfrontiert und ganz viele Dinge sind einfach nicht eingeordnet. Also es gibt hunderte, tausende Fotos und Videos vor allem. Wenn ich die Personen im Vornherein nicht kenne, ich weiß nicht, wann das aufgenommen wurde. Es gibt oft keinen Zeitstempel. Ich weiß nicht, wo, und ich weiß auch nicht, wenn die Personen nicht bekannt sind, wer auf diesen Bildern und Videos zu sehen ist. Dazu kommt, dass vieles geschwärzt ist, teilweise ja aus Gründen des Opferschutzes. Man muss aber auch ganz klar sagen, wenn man sich durch diese Daten arbeitet, dass da auch viele Dinge geschwärzt sind, die, so ist zumindest unser Eindruck, eher Täter schützen als Opfer. Und sage ich mal, über verschiedene Medienformen hinweg, E-Mails, SMS, Fotos, Videos, wo dann ein Teil eben auch geschwärzt ist, Beziehungen und Kommunikationsstränge nachzuvollziehen, das ist tatsächlich eine Herausforderung.
Nun stehen ja die Daten nicht nur exklusiv Ihnen zur Verfügung, also einem ausgewählten Rechercheteam, sondern das ist eben ein Datensatz, der ist jetzt in der Welt und auf den kann prinzipiell jeder zugreifen. Ist also jetzt anders als bei zum Beispiel den Panama Papers, wo eben es ein ganz dezidiertes Rechercheteam gab, das sich um das Thema gekümmert hat. Wie beeinflusst das jetzt Ihre Arbeit?
Die Situation ist auf jeden Fall dadurch eine ganz andere. Also, dass so eine große Datenmenge zu so einem sensiblen Thema wirklich zugänglich für alle im Netz steht, das kommt tatsächlich nicht oft vor. Und es macht es unglaublich schwierig, in dieser Informationsflut, die dadurch entstanden ist, weil sich jetzt wirklich jeder durch diesen Datensatz wühlt. Es sind hunderte, tausende Screenshots im Netz, da zu schauen, was davon ist tatsächlich eine brauchbare Analyse, an die wir vielleicht auch anknüpfen können. Und was sind einfach nur wilde Verschwörungstheorien? Das ist sehr, sehr schwierig, auch weil dieser Fall Epstein ja an sich so verrückt ist, dass der für sich selber ja schon fast wie eine Verschwörungstheorie klingt. Und diese Informationsflut, auch die Art und Weise, wie teilweise mit diesen Files umgegangen wird, da werden Screenshots geteilt, es werden wilde Vermutungen angestellt. Jeder hat einen Hot-Take dazu, das ist jetzt ein Fakt, das ist jetzt ein Fakt. Das erhöht den Druck auf Journalisten total, weil sich natürlich gerade in den sozialen Medien Menschen schon fragen, hey, warum berichtet ihr das nicht, wenn wir jetzt schon 5 Content-Creator das quasi als Fakt verkauft haben? Wieso taucht es in den etablierten Medien nicht auf? Und da müssen wir schon sagen, ein Screenshot ist noch kein Beweis. Und nur weil eine Person, deren Name vielleicht auch noch geschwärzt ist, in einer E-Mail was geschrieben hat und ich Vermutungen habe über den Kontext, in dem das geschrieben wurde, ist es ja noch keine seriöse, belegbare Recherche, die ein Medienhaus wie die SZ veröffentlichen kann. Das macht es sehr, sehr schwierig. Man darf sich von dieser, sage ich mal, ja, Spurensuche oder von dieser ja auch sehr getriebenen Stimmung rund um diese Files auch nicht so sehr vor sich hertreiben lassen. Weil am Ende muss man einfach sagen, in diesen Files Dinge zu recherchieren, die über Namen hinausgehen oder sie hatten von dann und dann E-Mail-Kontakt und haben sich gewisse Dinge geschrieben, Dinge zu prüfen, die darüber hinausgehen, das ist nicht trivial, das dauert eine Weile. Und seriöse Medien müssen einfach schauen, die Dinge, die wir veröffentlichen, müssen einwandfrei belegbar sein und sich dieser, sage ich mal, ja, dieser Jagd nach der nächsten krassen Information, die man in diesen Dateien findet, zu widersetzen und zu sagen, wir müssen schauen, dass wirklich alles wasserdicht geprüft ist, das ist tatsächlich nicht so einfach.
Aber das heißt auch, Sie machen tatsächlich jetzt mehr oder weniger doppelt und dreifach Arbeit, weil Sie eben nicht nur in den Files als solches recherchieren, sondern Sie schauen eben auch noch, was passiert im Netz, was wurde sonst schon geschrieben, was stimmt daran, richtig?
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass man dadurch doppelt Arbeit hat, weil dadurch, dass dieser Datenberg so groß ist, das ist dann vielleicht der Vorteil daran, dass sich alle jetzt da durchwühlen. Natürlich finden andere Leute Dinge, die man selber noch nicht gesehen hat und dann kann man sagen, okay, das nehmen wir jetzt als Anknüpfungspunkt und schauen weiter. Und wir müssen ja nicht unbedingt, also es ist ja nicht unsere Aufgabe zu verifizieren, was andere veröffentlichen. Wir können es aber als Anknüpfungspunkt für unsere eigene Recherche nehmen. Das kann Dinge auch leichter machen oder beschleunigen, aber es erzeugt eben auch diesen Druck. Seid schnell, seid die Ersten, die das haben. Und man muss eben sagen, es ist nicht unbedingt immer wichtig, der Erste zu sein, der was veröffentlicht. Es ist wichtig, dass die Recherche seriös und sauber ist.
Das war Vivien Götz, Redakteurin für Politik und Datenjournalismus bei der Süddeutschen Zeitung, über ihre Recherchen in den Epstein-Files. Vielen Dank.
Sehr, sehr gerne.
Und das war's für heute vom Medienmagazin. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Machen Sie's gut. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.